Mord auf Ex. Der internationale True Crime Podcast.
Everybody.
Hello und herzlich willkommen zum Mord auf Ex in Corona-Zeiten.
Genau, bei dem Podcast, bei dem das, was vor der Haustür passiert, noch ein bisschen harmonischer wirkt eigentlich, weil bei uns ist es noch abgefahrener.
Ja, Leo und ich sind beide in Quarantäne, aber wie wir gesagt haben, also nicht richtig Quarantäne, also wir dürfen nicht arbeiten, sagen
wir
so. Ja,
wir sind schon so wahrscheinlich irgendwelche zweite Reihe Leute.
Ja. Aber deswegen hängen wir halt nur zusammen rum und dann können wir noch aufnehmen.
Das Ganze. Eben, wir hatten eh den Pakt, wenn einer von uns krank wird, dann muss der andere leider sich mit anstecken, damit wir in einem Raum sein müssten.
Ich habe eine lustige Story für dich. Also so semi-lustig. Also tatsächlich gehen in China und in Japan gerade die Scheidungsraten komplett hoch. Mhm. Und zwar, weil die Leute alle aufeinander hängen so viel. Aber ich bin auch gespannt, wie das bei uns weitergeht. Weißt du, wenn du jetzt mit deinem Partner 24 Stunden aufeinander hängen musst, ist halt ein bisschen schwierig, ne? Gut, dass wir nur 24 Stunden aufeinander hängen. Vielleicht gibt es nächste Woche auch keinen Podcast mehr.
Es gibt mehr Podcasts bei uns gerade erstmal. Wahrscheinlich ist es ein bisschen ähnlich wie das Virus. Es steigt exponentiell. Erstmal produzieren wir mega viel, weil wir Zeit haben. Deswegen ja heute auch schon in einem Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, wie wir es hinkriegen, kommt schon Teil 2. Ja. Und dann gibt's Montag schon wieder einen Teil und dann Mittwoch schon wieder einen Teil und dann irgendwann auf einmal endet es abrupt und das
so
ganze
wie Corona,
Projekt
hoffentlich.
Wird abgebrochen.
Nein, das Gute ist ja, Leo und ich wohnen eigentlich nicht zusammen und ich muss sagen, ich habe tatsächlich jetzt einen Freund und der ist jetzt gekommen und wohnt mit mir in einer Wohnung. Das heißt, ich werde einfach immer zu Leo flüchten, weil mir das Homeoffice auf den Kopf fliegt. Und ich von dem flüchte oder mich immer so, Leo, können wir einfach Podcast aufnehmen? Sag einfach, wir nehmen Podcast auf.
Gut, dass der es auch gar nicht anhört jetzt alles.
Naja.
Nerv.
Okay, also.
Also,
wollt ihr ein bisschen Aufmunterung haben?
Genau, bisschen Mord, Aufmunterung. In Zeiten von Corona ein bisschen Mord.
Und zwar starten wir mit was Lustigem, damit ihr ein bisschen bessere Laune kriegt. Und das ist wie immer mein Zu dumm zum Verbrechen. Und zwar ist das diesmal sehr tagesaktuell, nämlich es geht um diesen Mittwoch. Da ist ein 31-jähriger Autofahrer auf der A5 mehrere Kilometer einem Streifenwagen hinterhergefahren. Und zwar anscheinend, weil er es so spannend fand, wo dieser Wagen denn hinfahren würde. Und er ist dem dann auch mehr als 40 km/h zu schnell hinterhergefahren und hat mehrere Male den Mindestabstand missachtet. Er hat dann auch noch sein Smartphone rausgeholt und die Fahrt gefilmt. Und dementsprechend hat die Polizei ihn dann gleich auch mitgenommen, nachdem sie an der Gefahrenstelle angekommen sind.
So kann es kommen.
Also vielleicht nächstes Mal die Insta-Story weglassen und stattdessen einfach so relativ normal fahren und sich irgendwie einen Fast and Furious-Film angucken.
Vor allen Dingen, wen interessiert es so, ne? Ob jetzt jemand ein Polizeiauto hinterherfährt. So, ich meine, ich lade auch viel Scheiße auf Instagram.
Ja, Leo... Also,
I'm the king of nonsense auf Instagram.
Folgt mal Leo auf Instagram. Es ist so, ich finde, es ist viel Unterhaltung.
Es ist, danke.
Aber manchmal gucke ich so alle und bin so, okay.
Ja, die meisten Nachrichten, die ich darauf zurückbekomme von Leuten, die mich kennen, ist so, hast du Langeweile? Dachschaden incoming war die letzte von Chris. Oder irgendwie, so ja, ist bei dir alles gut da oben im Kopf? Aber ich frage mich dann, wen interessiert es, ob du jetzt ein Polizeiauto hinterherfährst?
Vielleicht hat der so ein bisschen zu viel Alarm für Cobra 11 geguckt und wollte gerne.
Gibt's das noch?
Ja, ich glaube schon. Ich hatte mal ein Date und da bin ich angekommen und der Typ war so, ja, sorry, wir können jetzt leider nicht anfangen, also wir können jetzt nichts anderes machen.
Das war ein Tinder-Date. Gibt's
Nein,
so.
Es war kein Tinder-Date.
Bumble.
Nein, aber ich hatte schon eigentlich Bock auf andere Dinge und er war so... Ja, also ich muss jetzt noch meine Folge Alarm für Cobra 11 zu Ende gucken. Du kannst dich gerne dazusetzen. Ich war so, Ich glaube, ich fahre einfach wieder, aber danke dafür. Dann habe ich noch das Proteinpulver in den Regalen gesehen und war so, good to know. Aber von einem Vollidioten zum nächsten. Wir sprechen heute nochmal über Charles Manson. Wir haben ja schon in der letzten Folge eigentlich die Mordfälle dazu ein bisschen genauer uns angeschaut. Und wenn ihr das nicht gehört habt, dann macht das vielleicht erstmal und schreibt uns nicht irgendwelche Nachrichten. Mimimi, ihr habt ja gar nicht über die Mordfälle gesprochen. Leute, eine Folge
Teil 2. Wir nennen es einfach ganz plakativ Teil 2.
Teil 2. Und ich muss sagen, ich habe zuerst gedacht, oh, ich habe gar nicht so Bock, nochmal Charles Manson zu machen.
Ich habe mega Bock.
Ja, aber ich habe irgendwie gedacht, man weiß schon so viel über den.
Ja?
Ja, irgendwie dachte ich, ja, weil man hat schon...
Man hat schon Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood geguckt.
Das war schon aber ich habe auch schon viel von dem gehört gehabt.
Man hört den Namen halt so sehr oft.
Ja.
Ich finde, man weiß aber relativ wenig darüber, wie er zum Beispiel erzogen wurde, ob er überhaupt richtig erzogen wurde und wie so seine Vergangenheit eigentlich aussah.
Ja, genau das ist mir dann tatsächlich auch bei der Recherche aufgefallen. Und Leo und ich wollten letzten Samstag essen gehen und ich bin dann noch eine halbe Stunde zu spät gekommen.
Auch so komplett rot angelaufen, weil du hingesprintet bist. Und das Erste, was Lynn sagt, ist so, boah, ich war einfach zu tief bei Charles Manson drin. Ich kam nicht mehr raus.
Ja, ich bin Charles Manson regelrecht verfallen letztes Wochenende.
Wärst du vielleicht auch ein Sektenmitglied geworden? Hättest du ihn auf der Straße getroffen?
Da können wir nachher nochmal drüber
diskutieren.
Oder eine
der vielen Frauen?
Ich glaube tatsächlich nicht. Aber kommen wir nachher nochmal zu. Also, etwas außerhalb von Los Angeles wohnt eine Gruppe von Hippies, welche sich mit den Protesten für den Weltfrieden, wie das alle anderen zu der Zeit machen, nicht zufrieden gibt. Es ist die Manson-Familie und die ist benannt nach ihrem Anführer Charles Manson. Charles Manson hat später im Gefängnis mal über sich selbst gesagt, ich bin besonders. Ich bin nicht wie der normale Gefangene. Ich habe 5 Menschen ins Grab gebracht. Ich war den Großteil meines Lebens im Gefängnis. Ich bin ein sehr gefährlicher Mann. Das Besondere an Manson kann man wahrscheinlich sagen, ist, dass er Menschen nicht umgebracht hat, wie wir das normalerweise kennen. Er hat nämlich keine normalen Mordwaffen benutzt. Seine Mordwaffen waren in gewisser Art und Weise Menschen. Aber wer war Charles Manson dann überhaupt? Manson hat mal gesagt, meine Mutter war eine gute Wahl. Mein Vater hat zum Glück früh eine Fliege gemacht.
Deine Mutter war eine gute Wahl?
Das ist jetzt die entscheidende Frage.
Hat ihr das wirklich?
Mhm.
Okay.
Das hat mich auch sehr gewundert, weil tatsächlich war seine Mutter, glaube ich, nicht so eine gute Wahl. Charles Miller Manson wird am 12. November 1934 in Ohio geboren und seine Mutter bringt ihn mit selbst gerade mal 16 Jahren zur Welt. Seine Mutter ist eine Prostituierte und Charles wird nach dem Vater von Mansons Mutter benannt, also Charles kommt von dem, der Name von dem Vater von der Mutter und Manson ist der Nachname von dem neuen Mann von Charles Mansons
Mutter. Obwohl ich da auch gehört habe, dass er Charles Manson genannt wurde, weil das der letzte Kunde war, an den sie sich erinnern konnte, namentlich.
Oh je, meine.
Ja.
Ja, also man muss sagen, Manson hatte einfach ein Jahr lang komplett keinen Namen.
Das ist so traurig. Mhm.
Er hieß No Name für ein Jahr. Und das ist halt echt, glaube ich, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Da ist ja sogar Max Mustermann ein geilerer Name, wenn du als Kind wenigstens...
Jeder fucking Name ist geiler.
Wie kannst du dein Kind ein Jahr lang No Name Manson nennen? Wie asozial. Wenn du so ein Haustier besitzt und dann sagst du, das ist Katze 1 und das ist Katze 2, weil du irgendwie gar keinen Bock auf deine Katzen hast, okay. Aber dein eigenes Kind No Name zu nennen,
ja, sagt ja ein bisschen,
sehr kreativlos.
Ja, sagt eigentlich viel darüber aus, wie viel Interesse Charles Mansons Mutter an ihm selber hatte.
No interest.
Ja, Manson war oft alleine und seine Mutter ist halt lieber feiern gegangen, als Zeit mit ihrem Kind zu verbringen und sie hat ihn sogar tagelang allein gelassen. Einmal hat sie sogar Charlie für ein Maß Bier verkauft. Also das muss man sich mal vorstellen.
Das ist so krass.
Sie hat ihn eingetauscht für ein Glas Bier.
Für eine Maß, okay?
Für eine Maß. Okay, das war schon
das
ein bisschen
Das ist
mehr.
Schon ein bisschen verständlicher.
Warten wir mal das Oktoberfest ab, da tauscht Leo mich auch sofort gegen eine Maß Bier ein.
Ich glaube, du bist ein bisschen mehr wert, vielleicht 5.
Vielleicht 5. Oh.
Aber ich frage mich auch so ein bisschen, was war denn bitte dann der Gedankengang des Händlers. Also dachte er sich dann so, entweder trinke ich jetzt diese Maß Bier oder ich könnte ja auch ein Baby adoptieren.
Aber das war, glaube ich, die Barkeeperin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die sich auch gedacht hat, okay, wenn hier jemand sein Baby für ein Maß Bier tauscht, vielleicht sollte ich lieber das Baby nehmen und mitnehmen. Und jetzt überlegen wir uns mal ganz kurz, vielleicht hätte diese Frau einfach mal das Baby behalten sollen.
Ja. Wie sähe die Welt jetzt eigentlich aus, vor allen Dingen so popkulturell, wenn Manson gegen ein Bier getauscht worden wäre?
Das Wichtigste, popkulturell.
Was für Rocksänger wären uns erspart gewesen.
Und dann hat ihn aber sein Onkel wiedergefunden und wieder mitgenommen. Seinen leiblichen Vater hat er nie kennengelernt und weil seine Mutter so selten da war, wächst er schlussendlich bei seinen Verwandten auf. Aber auch hier kommt es immer wieder zu Gewalt. An seinem ersten Schultag verkleidet Mansons Onkel ihn als Mädchen. Und zwar, weil Manson so oft sensibel ist und viel weint. Und sein Onkel sagt einfach, wenn du dich wie ein Mädchen verhältst, solltest du auch so aussehen. Und das finde ich so heftig, weil man muss sich einfach vorstellen, zu der Zeit, und das ist einfach, also als Kind wirst du sowieso schnell gemobbt und das ist einfach so eine Steilvorlage, dass du richtig fertig gemacht wirst an deinem ersten Schultag.
Vor allen Dingen, was denken bitte die anderen Eltern oder die Lehrerin, wenn auf einmal dann ein neues Schulkind hinkommt und dann ist es ein Junge in Mädchenklamotten? Also hoffentlich wird die Zeit sich ja so verändern, dass es nicht schlimm ist.
Aber zu der Zeit war es
auf jeden Fall sehr demütigend und krass asozial.
Ja. Mansons Leben ist früh von Kriminalität geprägt. Er begeht immer wieder Raubüberfälle, Diebstähle und Betrug. Mit 12 Jahren will Manson zurück zu seiner Mutter, nachdem er in ein Pflegeheim eingewiesen wurde. Und sie geht sogar zum Gericht und sagt, dass sie Charlie nicht mehr haben will. Er kommt dann wieder in ein Erziehungsheim und fällt dort vor allem auf durch seine mangelnde Anpassungsfähigkeit, Launenhaftigkeit und seinen Verfolgungswahn. Nach 10 Monaten läuft er aus diesem Erziehungsheim davon und kehrt wieder zu seiner Mutter zurück. Und diese will ihn wieder nicht haben.
Vielleicht hätte sie ihn ja genommen, wenn die dagegen ein Bier bekommen hätte.
Ja, vielleicht. Aber du musst dir das mal vorstellen, was das mit einem Kind macht, wenn es einfach zweimal von seiner Mutter abgelehnt wird und die sagt, ich will dich nicht haben.
Vor allen Dingen, das Erziehungsheim war ja auch total schrecklich.
Ja, das ist nämlich das Ding. Manson erzählt nachher, dass er im Erziehungsheim mehrere Male missbraucht wurde und dass er dort sogar auch mal vergewaltigt wurde. Und er sagt sogar, jedes Gefängnis, das er danach erlebt hat, war im Gegensatz zu diesem Erziehungsheim ein Paradies.
Boah, krass, ey. Ich frage mich immer so, das hört man ja öfter über solche, ja, so Erziehungsheime, Gymnasien, wo halt früher vor allem irgendwie krasse Gewalt stattfand. Ich finde das einfach, also es geht nicht in mein Gehirn rein, dass man Kindern sowas antun kann.
Ja, aber das, also ich glaube, es ist natürlich nicht jedes Erziehungsheim, aber leider gibt es in vielen Berufen einfach auch Menschen, gerade in so Machtpositionen, die das halt gerne ausüben.
Ja.
Ja. Mit 13 Jahren begeht Manson seinen ersten Überfall. Und dadurch landet er doch auch das erste Mal in einer Jugendstrafanstalt. Er schafft es insgesamt 18 Mal aus dieser Jugendstrafanstalt zu fliehen. In einer Jugendstrafanstalt in Washington wird auch ein IQ-Test von ihm gemacht. Und er hat einen durchschnittlichen IQ von 109. Also er ist jetzt durchaus auch eigentlich ein kluger Junge,
obwohl er es hinkriegt, 8-mal zu fliehen, wo ich mir so denke,
18-mal sogar.
18-mal zu fliehen, was ja vielleicht mal irgendwie den Gedanken auslösen könnte, dass man den Sicherheitsdienst wechselt.
Ja.
Oder vielleicht er doch irgendwie ein bisschen intelligenter ist, als man eigentlich denkt.
Mhm. 1951 diagnostiziert ein Psychiater bei Manson ein beachtliches Ausmaß an Zurückweisung, mangelnder Stabilität und ein psychisches Trauma. Nicht verwunderlich nach dem, was ihm alles passiert ist, glaube ich.
Mhm.
Manson ist gerade mal nur 1,57 Meter groß und um sich durchzusetzen, legt er sich bestimmte Verhaltensmuster zu. Unter anderem einen sehr guten Humor und damit schafft er es halt immer, sich schnell beliebt zu machen bei anderen. Er passt sich unglaublich schnell an und lernt schnell, was er machen muss, um Leuten zu gefallen. Und das ist nämlich, ihnen genau zu sagen, was sie hören wollen. Und dadurch will er sich oft Liebe und Zuneigung verschaffen.
Er ist einfach total gut in so Manipulation und ich glaube, er kann dich so, deine Gedanken, so, er hat einfach so ein richtig gutes Gefühl für Menschen.
Ja, also später erzählt auch eine Anhängerin von ihm, dass sie ihn so kennengelernt hat, die hatte so eine ganz schlimme Krankheit, dass sie überall am Körper Haare hatte. Und die hat sich natürlich super unattraktiv gefühlt und dann hat Manson zu ihr gesagt, du bist hässlich, ich bin hässlich, lass uns zusammen hässlich sein. Mhm. Und dann hat sie mit ihm geschlafen und da war dann irgendwie nackt und dann hat er zu ihr gesagt, du bist so wunderschön. Und das ist, glaube ich, das, was sich diese Frau immer gehofft hat, irgendwann mal zu hören. Mhm. Und sie hat gesagt, von dem Moment an war ihr klar, sie bleibt immer bei diesem Mann, weil der gibt ihr genau das Gefühl, nachdem sie sich immer gesehnt hat. Und ich glaube, Manson konnte verstehen, was sind die Wünsche der Menschen, was wollen sie hören, was wollen sie fühlen, und genau das hat er ihnen halt gegeben. Und jetzt bereits im jungen Alter ist er aber sehr schnell auffällig geworden. 1952 hat er einen Jungen mit einer vorgehaltenen Rasierklinge zum Analsex gezwungen. Können wir uns natürlich auch vorstellen, dass das vielleicht auch was ist, was ihm angetan wurde.
Mhm.
Und dass er deswegen irgendwie auch gelernt hat, dass es so geht. Mit 19 verliebt sich Manson das erste Mal und heiratet 1955 die Kellnerin Rosalie Jean Willis. Mit ihr bekommt er einen Sohn, den nennt er Charles Manson Jr. Also mal wieder so geil, dass Leute sich einfach ihre Söhne...
Immerhin nicht No-Name.
Ja, aber ich finde das so bescheuert, wenn Leute ihren Söhnen die gleichen Namen geben wie sich selbst und dann Junior dahinter packen. Aber okay, das ist vielleicht auch meine Meinung.
Auch unkreativ, aber wie gesagt, immer noch nicht Max Mustermann oder No Name.
Allerdings ist Manson zum Zeitpunkt der Geburt wieder im Knast und die Mutter zieht mit dem Sohn weg. Manson lernt ihn nie kennen. Sein Sohn Charles Manson Jr. benennt sich später in Jay White um. Wahrscheinlich auch, weil er nicht wie sein berühmter Vater heißen wollte.
Aber Jay White ist auch eine geile Kombination. Ja. Jay White.
Klingt auch so white, so unschuldig. Aber er hat dann auch 1993 Selbstmord begangen.
Weißt du warum?
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einem ziemlich zusetzt, wenn sein Vater so schreckliche Sachen begangen hat wie Manson.
Ja, stell dir mal vor, du erfährst irgendwann von deiner Mutter, dass dein Vater, also ich weiß ja nicht, ab welchem, wann genau es ihm gesagt wurde. Okay, aber dann öffnest du irgendwann mal die Zeitung und siehst so, oh ja, cool, mein Vater ist der meistgefürchtete Sektenanführer der Welt.
Vor allem stand Manson ja komplett für das Böse. Mhm. Und ich glaube, also ich bin mir zu 100% sicher, dass du das auch als Sohn, dass das Leute nicht distanzieren können. Also, dass es immer mit dir verbunden wird und auch immer Leute vielleicht von dir Angst haben, dass du vielleicht bestimmte Jobs nicht kriegst. Mhm. Also, ich glaube, was Schlimmeres gibt es nicht. 1956 kommt Manson ins Gefängnis wegen Autodiebstahls. Hier spielt er Baseball, boxt und hat homosexuelle Kontakte zu anderen Insassen.
Keine Aufzählung.
Ja, aber okay, was sollst du auch anderes im Gefängnis machen? Aber also was finde ich schon mal ganz spannend ist, dass er ja anscheinend auch durchaus mit Männern Beziehungen geführt hat oder zumindest Sex hatte.
Ja, wie freiwillig von der anderen Seite das ausging, weiß man dann auch wahrscheinlich nicht so genau.
Ja, bei einem erneuten IQ-Test wird ein überdurchschnittlicher IQ diesmal festgestellt von 121. Das ist schon ziemlich hoch.
Macht auch Sinn. Mhm. Also wenn er schon 18er ausgebrochen ist und so.
Ja. Thomas A. Phillips, ein ehemaliger Zellengenosse von Manson, hat 1961 über Manson gesagt, Charlie war damals jemand, über den man sich lustig gemacht hat. Er wurde nie ernst genommen, er wurde auch oft ausgenutzt. Das ging so bis zu einem gewissen Punkt und dann hat Charlie immer etwas Extremes gemacht und hat damit alle überrascht. Also wir merken, der hat halt auch echt viel immer Ablehnung bekommen und wahrscheinlich auch, weil er klein war und irgendwie schmächtig. Und er hat es dann aber immer irgendwie geschafft, die Leute doch zu schockieren. Als wir uns eine Zelle teilten, planten Charlie und ich, uns einen Bus zu kaufen und damit durch das ganze Land zu touren. Charlie wollte Gitarre spielen und ich wollte malen. Mit 32 Jahren wird Charlie dann auch aus dem Gefängnis entlassen. Als er entlassen wird, hat er bereits mehr als die Hälfte seines Lebens im Gefängnis gesessen. Das finde ich so krass.
Mm.
Also im Gefängnis oder halt in Strafanstalten. Er bittet sogar darum, im Gefängnis bleiben zu dürfen. Er sagt, er ist so lange gefangen gehalten worden, dass er nicht bereit ist für die echte Welt.
Und ja, vor allen Dingen, er wurde ja auch nie so trainiert, sag ich mal, oder halt keine Rehabilitation mit ihm durchgeführt, dass er halt irgendwie fähig ist, da teilzunehmen in der Gesellschaft.
Ja, und ich glaube, er hatte da einen sehr guten Punkt. Und vielleicht hätte man da mal ganz gut auf ihn hören sollen.
Mhm.
Er hat im Gefängnis gelernt, Gitarre zu spielen und fängt an, als Straßenmusiker durch die USA zu reisen. Eines seiner größten Ziele ist es, ein Rockstar zu werden. Also
das sagt ja auch John Douglas über ihn, dass er selbst denkt, also John Douglas denkt, dass Manson eigentlich nie so Killer-Kultführer werden wollte, sondern eigentlich nur Rockstar sein wollte.
Ja, er war halt schon so ein richtiger Musiker durch und durch. Der konnte nur Musik denken. Das war total krass.
Er konnte nur Musik denken.
Ja, liebe Grüße gehen an meinen Bruder raus. Kleine Ähnlichkeit.
Also der Killerkult vielleicht nicht.
Ja, der Killerkult vielleicht auch nicht.
Aber ja, das ist, finde ich, auch irgendwie total spannend, dass er eigentlich die falschen Entscheidungen getroffen hat und dann in diese Bahn dann sozusagen geraten ist, während er eigentlich das Potenzial hätte, Menschen anders zu fesseln, weil er schon Menschen gefesselt hat.
Aber okay, das gibt es ja oft bei sogenannten charismatischen Liedern. Also ein charismatischer Leader ist jemand, der vor allem halt ja durch sein Charisma, seine Ausstrahlung Menschen fasziniert. Und noch so ein sogenannter charismatischer Herrscher war ja zum Beispiel Hitler. Und da hat man ja auch immer gesagt, ja, der wollte unbedingt Künstler werden. Und wäre da jetzt Künstler geworden, vielleicht wäre das alles ganz anders gekommen. Aber das finde ich auch irgendwie, also Leute, die so krasse Sachen machen, finde ich, kann man auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Manson einfach nur Musiker gewesen wäre und damit glücklich gewesen wäre.
Ich glaube schon, dass das Böse in ihm irgendwie...
Ja, natürlich.
Ja.
Also so, das kommt ja auch nicht von nichts.
Mhm.
Und dann, also, kommen wir später noch zu...
Man nur interessant sagt, war halt John Douglas das so, also... Sein Urteil war am Ende auch, dass er, also er hat ihn zum Beispiel noch verhört, als er schon länger im Gefängnis saß. Und sein Urteil war eigentlich, dass er selber denkt, dass von ihm halt keine Gefahr mehr ausgeht. Auch wenn er rauskommen würde, würde von ihm keine Gefahr mehr ausgehen, weil er so ein bisschen dazu gemacht wurde auch von der Gesellschaft, also von seinen Followern, von seiner Folgeschaft eigentlich.
Ja, klar, es ist natürlich auch immer die Frage, wie sehr gibt man so Menschen eine Bühne oder so viel Raum.
Mhm.
Aber ich finde schon, also der hat ja auch, haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen, der war ja auch teilweise bei den Morden dabei. Ja, naja, wir gucken mal weiter, können wir immer noch mal
und außerdem
reden.
Bei so einem überdurchschnittlich intelligenten Menschen weißt du auch nicht, was er dann später Leuten richtig erzählen kann.
Ja.
Also im Verhör würde ich vielleicht auch meine Taten dann ein bisschen anders rechtfertigen, als im ersten Moment, wo ich sie begangen habe.
Ja, und das ist, glaube ich, auch immer leicht zu sagen, also das hat Manson auch oft gesagt, so, ja, wenn die Musikindustrie mir meine Bühne gegeben hätte und mir meinen Raum gegeben hätte, dann wäre das alles nie passiert.
Wenn die Beatles mich einfach aufgenommen hätten als Drummer.
Aber sorry, wir haben alle Träume und ich sag auch, nee, also ich wollte zum Beispiel mit 8 Schauspielerin werden und weil ich jetzt nicht Schauspielerin bin und weil Hollywood mich noch nicht angerufen hat, gehe ich auch nicht raus und mörder 10.000 Menschen. Aber das ist ja nicht die normale Reaktion von einem Menschen auf Ablehnung. Genauso wie jetzt.
So, ich beleichte Leberwurst.
Ja, so, ach, oh, sorry, nee, also wenn ihr mich jetzt nicht Rockstar werden lässt, dann gehe ich halt ein paar Leute umbringen. Also, und dann kannst du danach doch nicht sagen, ja, also, ihr seid ja auch schön doof, wenn ich Rockstar geworden wäre, dann wäre das alles nie passiert. Ja, wenn ich Bill Gates wäre, wisst ihr was dann? Also, das, nee, finde ich Schwachsinn, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt an meinem kleinen Rage hier gerade. So, wollen wir weitermachen?
Mhm.
Genau, also er hat halt darum gebettelt, eigentlich sogar im Gefängnis zu bleiben und hat dann halt gesagt, ja, eines seiner größten Ziele ist es jetzt, Rockstar zu werden. Nach seiner Entlassung im März 1967 fährt Manson dann nach San Francisco. Hier ist der Summer of Love im vollen Gange. Viele Jugendliche sind orientierungslos und leicht beeinflussbar. Jemand hat damals gesagt, es war eine Zeit, in welcher man die Welt wirklich zum Besseren verändern wollte. Alle waren eine große Familie, glaubten an Frieden und Liebe und an die Möglichkeit einer besseren Zukunft. Wir merken schon...
Und an Drogen.
Und an Drogen. Das ist, glaube ich, ein Umfeld und eine Zeit, in der Manson sehr gut Fuß fassen konnte, weil er halt viele Leute hatte, die leicht beeinflussbar waren, ihm viel zugehört haben. Thomas der Zellengenosse hat dann auch erzählt.
Thomas der Zellengenosse. Das ist sein Titel.
Also Thomas, der ehemalige Zellengenosse von Manson, hat damals erzählt, dass er 3 Monate nach seiner Entlassung Charlie wiedergesehen hat. Und damals fand er, war halt komplett nicht mehr derselbe. Er hatte einen langen Bart bekommen und er fuhr einen Bus mit 5 jungen Mädchen drin. Manson hat damals als erstes Mary Brunner kennengelernt und ist schnell mit ihr zusammengekommen und dann auch mit ihr zusammengezogen. Und dann gab es eine kleine Überraschung für Mary, nämlich Manson hat ziemlich schnell gesagt, ja, by the way, du bist nicht meine einzige Freundin, ich habe noch eine zweite, nämlich Lynette Fromme. Die wurde Squeaky von ihm genannt.
Erzählst du noch später, warum die Squeaky heißt?
Ja,
gut.
Bisschen eklig, aber okay, können wir nachher zu, aber finde ich auch so geil, stell dir vor, du kommst mit einem Typen zusammen und dann ist er so, ja, also ich habe noch eine andere Freundin.
Aber er hatte nicht nur eine Freundin, er hatte ja noch bisschen mehr Freunde.
Genau, nämlich Mary hat sich dann mit der einen Freundin abgefunden, aber bald kamen noch 18 andere Frauen dazu.
Stell dir mal vor, du bist in einer frischen Beziehung, alles läuft mega, ihr kocht zusammen, ihr seid mega verliebt.
Und dann klingelt es an der Tür.
Und es klingelt nochmal 18 Mal insgesamt.
Oh mein Gott. Und eine davon war 16. Gerade mal 16 Jahre alt. Ich find's so heftig. Die nannten sich dann alle zusammen Charlie's Girls.
Das hört sich an wie eine Popband. Das hört sich an wie so eine schlechte Version der Spice Girls.
Nee, es hört sich an wie Charlie's Angels.
Oder das, ja. Genau.
Oh my God.
If you wanna be my co-leader.
Oh my God. Stell's mir mal vor.
With my Charlie.
Stell's mir vor, dann kommt der so irgendwo hin und ist so, hey, ich bin Charlie und das sind meine Girls.
Die Charlie Girls.
Wie der Bachelor. Was hat der immer gesagt? Das sind meine Ladies. Aber Mädels. Eigentlich ist es fast wie der Bachelor, ne? Ein Typ und 16 Frauen.
Nur ist er sich für, also alle bekommen eine Rose.
Vielleicht machen wir bald eine Show, die heißt dann einfach Charlie's Girls. Der nächste, wir suchen den nächsten Kultlieder. Vielleicht nicht. Wir übergeben das an RTL. Wenn ihr wollt, ihr dürft es haben. Es ist euers.
Warte mal kurz. The Next Cultleader wird, glaube ich, gar nicht mal so
The
schlecht
next
laufen.
Cultleader.
The Next Cultleader. Ich würde mit euch, also ich nehme es nochmal zurück, dass wir es RTL geben würden. Ich würde mir die Rechte jetzt schon mal sichern.
Okay, Leo macht es bald. Den Hate bitte einfach direkt an Leo schicken.
Bewerbung auch an mich.
Ja. In dem Sinne, gehen wir zurück zu Manson. Manson schart halt immer mehr Anhänger um sich. Und bald bereist er mit seinen ganzen Leuten in einem großen Schulbus mehrere US-Bundesstaaten. Es kommen halt immer mehr Menschen dazu. Manson hat aber schon bald sehr konkrete Vorstellungen von sozusagen seiner Sekte oder seiner Gruppe an Leuten. Es dürfen nämlich nur weiße Menschen da drin sein. Und obwohl er so viele Frauen immer aufnimmt, hat er auch eine wunderschöne Vorstellung von Frauenrechten. Er sagt nämlich, Frauen haben keine Seele. Die einzige Aufgabe, die sie hätten, ist, die Dienerin des Mannes zu sein.
Ja, hatte doch recht, doch schön.
Ja.
Meine Idealvorstellung von Beziehungen.
Mhm. Ja, meine auch, total.
Super.
Verboten ist, Brillen zu tragen oder das Verzehr von Fleisch. Ich verstehe nicht, warum Brillen zu tragen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe so viele Fragen. Also, wenn ich jetzt irgendwie ein Veggie-Verschwörer bin mit einem Kult, den ich gleichzeitig auch noch besitze, dann würde ich vielleicht auch Fleisch verbieten. Mhm. Aber Brillen?
Ja, es war irgendwie einfach merkwürdig.
Ich bin voll Anti-Brillen. Also Kontaktlinsen kannst du noch gerne reinmachen, aber
ich finde,
ich habe eher so ein bisschen negative Gefühle gegenüber Brillen.
Es ist halt mega merkwürdig, weil so eine Mischung aus AfD, also so Rassismus, dann kommt da so christlichen Sekten, Verschwörungsmenschen, die sagen, ja, Brillen sind schlecht, weil du musst so sein, wie Gott dich geschaffen hat. Und
ach,
dann,
deswegen hat er das so?
So eine Mischung ist es gerade für mich. Und dann noch Veganer mit reingeschmissen. Also so einfach aus allen Ecken verschiedenste Menschen. Und er vereint es irgendwie komischerweise.
Voll.
Manson versucht seine Anhänger immer wieder mit Drogen und Gruppensex anzulocken. Aber trotz allem muss ich ganz ehrlich sagen, für mich stellt sich immer noch die Frage, also du kannst mir so viel Drogen und Gruppensex anbieten und ich schließe mich trotzdem nicht einfach Manson an.
Außer du bist in Berlin. Vielleicht wäre er einfach ein Berliner Hipster gewesen in Köln mit Gruppensex.
Wäre einmal ins KitKat gegangen und wäre so, Leute, draußen steht ein Bus, reinhoppen und dann geht's los.
Charlie's Girls, you're welcome.
Ja, da wird auch das Vegane reinpassen.
Eben. Also ich glaube, er wäre auch der Bart, barfuß, um jetzt einfach mal alle Hipster-Klischees aus Berlin zu bedienen.
Ja, der Rassismus passt irgendwie nicht so rein.
Der Rassismus nicht.
Ja.
Aber der schwankt ja auch so ein bisschen gefühlt immer, weil dann predigt er halt irgendwie dann, ja, wir sind alle Menschen gleich und
ja, also er ist halt schon voll auf diese Hippie-Bewegung angesprungen, hat, glaube ich, versucht, die Leute voll davon anzulocken. Also, aber trotzdem, also wie gesagt, für mich stellt sich immer noch die Frage, warum sind so viele Menschen bei ihm geblieben? Er musste nämlich sogar teilweise Menschen abweisen, weil sich so viele ihm anschließen wollen. Ich habe mir jetzt im Nachhinein mal ein bisschen angeschaut, was haben ehemalige Sektenmitglieder gesagt, warum sie zu ihm gekommen sind. Die erste ist Patricia Krennwinkel und die kennen wir schon.
Patricia.
Patricia. Und zwar, weil sie eine der Frauen war, welche später für Manson sogar morden wird. Sie hat gesagt, ich habe alles von mir für Charles Manson aufgegeben. Ich habe die Person aufgegeben, die ich hätte werden können. Sie hat sich damals total verloren gefühlt, hat sie gesagt. Sie war alleine und sie hatte Familienprobleme. Sie hat gesagt, ich wollte mich sicher fühlen. Ich wollte, dass jemand für mich da ist, weil ich hatte das nirgendwo anders bisher gefühlt. Eine andere Frau, Katharina Scheer, die Gypsy genannt wurde von Manson, hat gesagt, meine Mutter kam im Zweiten Weltkrieg um. Ich bin eine Überlebende des Holocaust. Während des Krieges wurde ich versteckt gehalten und später adoptiert. Wir zogen in die USA. Dort erkrankte meine Adoptivmutter an Krebs. Nach 5 Jahren nahm sie sich das Leben. Es kam zum Streit zwischen mir und meinem Adoptivvater. Mit 17 Jahren hatte ich niemanden. Sie wollte, glaube ich, einfach jemanden finden, der sie geliebt hat und auch jemanden, den sie lieben konnte. Sie hat auch gesagt, als ich Charlie kennenlernte, wirkte er wie ein schmuddeliger Cowboy. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Oder ein Berliner Hipster.
Ja. Ein paar Tage später, ich zog mich gerade um, da kam Charlie hinein. Er sah ganz anders aus. Er hatte gerade geduscht und seine braunen Haare hingen ihm im Gesicht. Er sah aus wie ein Rockstar.
Das ist doch mal eine Karriere, vom schmuddeligen Cowboy hin zum Rockstar.
Ja.
You made it.
So ein Makeover. So, kennst du das in Filmen, wenn so einmal so dieser tolle Moment kommt, wenn so jemand sagt,
den Moment.
So, oh mein Gott, du gehst zur Party, Moment, ich mach dich fertig. Och, und dann
ich lieb das. Und dann kommt diese geile Mucke immer und dann fangen alle an zu tanzen auf dem Betten.
Und dann probieren sie erst so Klamotten
rum.
An. Und dann wird die so geschminkt und dann so.
Ist ein bisschen Queer Eye.
Ja, schon ein bisschen.
Letzte Folge dann immer so.
Oh. Ja. Und
du bist mal kein Rockstar.
Rockstar bin ich leider nicht.
Wir mussten vorhin einmal die Aufnahme stoppen, weil Lynn zu Beginn diese Aufnahme gesungen hat und ich wollte das wirklich keinem.
Hit me, baby, nein, bitte. One more time. Okay. Bitte,
bitte. Ja, ich wollte immer so Kopfhörer aufhören und das dann lauter hört.
Leute, es tut mir leid, aber ich glaube, Corona lässt uns verdummen. So kann ich jetzt mal hier weitermachen. Ja. Okay. Also, sie hat auch noch gesagt, er fragte mich gerade hinaus, ob ich Sex will. Gypsy hat damals Nein gesagt, aber sie hat gesagt, sie findet Charlie sehr attraktiv und vor allem, weil er so selbstbewusst war.
Warum sagt sie Nein?
Später hat sie nicht mehr Nein gesagt.
Okay.
Diana Lake, die wurde von Charlie als Snake bezeichnet, hat gesagt, ich sehnte mich nach Zuneigung. Ich suchte einen Ort, wo ich mich geliebt fühlte. Meine Eltern waren nicht besonders gut darin, Gefühle zu zeigen. Dadurch sehnte ich mich nach Liebe. Als ich Charlie kennenlernte, war ich vollkommen überwältigt. So wie sich alles zusammenfügte, fühlte es sich an wie Schicksal. Also wir merken, Charlie hat die Frauen schon alle vor allem dadurch angelockt, dass er ihnen halt irgendwie dieses Gefühl von zu Hause gegeben hat. Das sind alles zum größten Teil Frauen gewesen, die nicht aus einem schwierigen Elternhaus kamen, überhaupt nicht. Also teilweise so wie jetzt irgendwie Leo und ich irgendwie eigentlich aus einem ganz gesitteten Haus, aber halt irgendwie total dieses Gefühl von Liebe nie bekommen haben oder auch Anerkennung. Und
also schon aus einem schwierigen Elternhaus.
Ja, aber halt nicht, also jetzt nicht aus armen Verhältnissen oder so, aber halt zum Beispiel irgendwie wenig Liebe bisher bekommen haben.
Mhm.
Ja.
Ja.
Also deswegen waren die Leute auch so schockiert, weil die haben halt gesagt, ja, oberflächlich gesehen sind es ganz normale Frauen, ganz normale Mädchen, die eine gute Erziehung bekommen haben, die eine gute Schulbildung haben, aus guten Verhältnissen kommen. Ja, die schließen sich diesem Hippie an. Mhm. Aber ja, man merkt halt, dass die alle bei ihm irgendwie eine Art von Liebe gesucht haben, die er ihnen halt gegeben hat. Die Männer hat Manson hingegen vor allem mit seinen jungen Anhängerinnen angelockt. Paul Watkin ist ein ehemaliges Mitglied der Manson-Familie und hat kurz nach seinem Austritt ein Interview gegeben. Und da will ich euch auch noch mal kurz daraus erzählen, wie er zur Manson-Familie gekommen
ist. Ich glaube, das gibt es auch bei meiner Tante.
Ja?
Also zumindest gibt es da eine Sequenz, wo einer der hat ja auch gemordet, ne?
Nee, der hat nicht gemordet.
Okay, dann war es nicht er, glaube ich.
Okay. Ja, aber der hat am Ende sehr viel erzählt und ich fand das echt super beeindruckend. Er hat unter anderem auch gesagt, Charlie ist alles andere als ein Sektenführer. Ich habe mit ihm gelebt, kenne ihn gut. Ich wurde zu Charlie, wurde eins mit ihm. Alles, was ich war, war Charlie. Von mir selbst war nichts mehr übrig. Das gilt auch für andere. Wir alle wurden zu Charlie.
Ja.
Ja, man merkt schon, wie ein bisschen verrückt die Leute da geworden sind.
Ich bin Charlie.
Ich bin Charlie, du bist Charlie.
Alles in Charlie.
Alles in Charlie.
Charlie Girls. Mhm.
Ein paar Mädchen.
Charlie Girls and Boys, muss man ja, jetzt auch wiederweise dann nochmal erweitern.
Ja. Also er hat dann erzählt, wie er halt, wie gesagt, zu Charlie Manson gekommen ist. Und das hat er so gesagt, dass er meinte, ein paar Mädchen gabelten mich auf, als ich gerade per Anhalter mitgenommen werden wollte. Sie flirteten mit mir, deswegen bin ich natürlich mitgefahren.
Of course.
Natürlich. Sie waren schön, die Mädchen. Ihr Haus hat ziemlich stark nach Marihuana gerochen. Das hat mir gefallen. Alle sagten, sie fänden mich wunderschön. Ich war ziemlich geschmeichelt und meinte, dass ich sie auch schön fände.
Okay.
Die Frauen haben dann Paul sofort angeboten, mit ihm Sex zu haben. Und die haben sich, so hat er das erzählt, komplett vor ihm hingelegt, einfach nackt. Und Charlie hat dann gesagt, sie gehören dir, ich kann sie nicht alleine zufriedenstellen.
Das war nämlich eh meine Frage, die ich vorhin noch nicht geäußert hatte. Wenn du 18 Freundinnen hast, wie funktioniert das Spielchen?
Ja, also Charlie Manson...
Braucht so ein bisschen Unterstützung, ne?
Nee, also er hat von sich selbst behauptet...
Er wäre ein richtiger Ficker.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wirklich.
Oh mein Gott.
Er hat danach in Interviews noch gesagt, also das ist total abartig. Da hat ihn so eine Reporterin interviewt und hat halt gefragt, ja, warum fanden die Mädchen nicht alle so toll? Und dann sagt er so, ja, wollen Sie das wirklich wissen?
Kommen Sie mit mir auf mein Hotelzimmer, dann zeige ich es Ihnen.
Und dann meinte sie, ja, will ich wissen? Und dann sagt er so, ja, ich war einfach scheiße gut im Bett. Und also, so die Erzählung, die er gebracht hat, ist auch, dass er sehr viel Sex mit denen hatte. Aber
trotzdem braucht er jetzt schon Unterstützung. Ja, wahrscheinlich war es auch der einzige Grund, warum er sich da Männer reinholt. Das war er so, oh, ich kann nicht mehr 18 Mal am Tag einen hochbekommen.
Ich kann die nicht alle befriedigen. Es geht nicht.
Jetzt muss Paul ran.
Ja, aber ich finde es auch so, boah, ich finde es so frauenabwertend, dass da so ein Typ reinkommt und dann legen die sich einfach nackt vor denen und sind so, befriedige mich.
Na, wenn die es wollten.
Ja, aber irgendwie, es hat auch nicht mehr viel mit Emanzipation zu tun. Also die haben halt auch mit egal wem geschlafen, ne? Charlie musste denen sagen.
No slut shaming here.
Nein, also ich habe nicht auch mit egal wem geschlafen, aber ich habe nichts dagegen, wenn Frauen mit egal wem schlafen. Ey, go for it. Aber was ich halt eher komisch finde, ist, dass Charlie Manson halt so konkret gesagt hat, du musst jetzt mit dem schlafen.
Ja, voll.
Ja. Und es war, glaube ich, weniger, dass die Frauen so Bock hatten, mit denen zu schlafen. Mhm. Und Paul fand das Angebot natürlich ganz gut und hat in dem Sinne dann auch beschlossen, für den Sommer zu bleiben. Der Sommer hat dann ein bisschen länger gedauert und er ist wesentlich länger bei Manson geblieben. Manson hat im Gefängnis 80 Songs geschrieben. Er träumt von dem großen Durchbruch in der Musikbranche. Durch Zufall lernt er Dennis Wilson kennen. Das ist der Schlagzeuger der Beach Boys. Und Wilson nimmt ein paar von Charlies Mädchen am Straßenrand mit und die stellen ihm dann Charlie vor. Charlie wird zu einer Art spiritueller Führer für Dennis Wilson und Wilson lädt Manson und seine Anhänger ein, bei ihm einzuziehen. Sein Anwesen ist wunderschön. Es gibt einen Pool, mit dem man direkt über Hollywood gucken kann. Aber schlussendlich kommt es zum Streit zwischen Dennis Wilson und Charlie. Und Charlie zieht dabei sogar ein Klappmesser.
Warum kommt es zum Streit?
Ja, das weiß man nicht genau, aber halt irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass Charlie auch sehr einnehmend in seiner Person war und dass vielleicht Dennis Wilson irgendwann gesagt hat, ey, Leute, vielleicht nicht so viele Orgien in meinem Pool. Deswegen muss die Manson-Familie dann letztendlich weiterziehen. Durch Dennis Wilson hat Charlie aber auch Terry Melcher kennengelernt. Und das Haus von Terry Melcher, Leute, aufgepasst, liegt im Cielo Drive. Er ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten der USA zu dieser Zeit. Und deswegen verspricht sich Manson auch ganz viel von ihm und sieht in ihm so ein bisschen den Schlüssel zu seinem Erfolg. Aber Terry Melcher mag seine Songs nicht so richtig.
Was ist das denn für eine geile Reihenfolge an Tatsachen? So, ich hätte die gerne mal gehört. Kann man die Songs sich irgendwo runterziehen?
Ja, kann man bei YouTube hören.
Oh, ich kann mir vorstellen, dass das so richtig schreckliche Songtexte auch sind.
Nee,
so,
ja.
Die Charlie Girl.
Nein, so schlimm ist es nicht. Also tatsächlich haben auch viele Bands, sogar die Beach Boys, haben einen Song von ihm übernommen damals.
Echt krass.
Mhm. Aber also man hat auch, also viele Künstler haben im Nachhinein auch gesagt, dass er durchaus Talent hatte und auch gut Songs schreiben konnte. Aber ja, also nicht jeder Mensch, der gut Songs schreiben kann und fett irgendwie Musiker werden will, wird's dann auch. Also das, ja, kenne ich genug Leute, die das versuchen. Terry lässt aber zunächst alle glauben, dass er Charlie bei der Veröffentlichung einer Platte helfen wird. Da kann ich mir auch vorstellen, dass halt Charlie den immer so voll gelabert hat und dass er dann irgendwann so meinte, ja, komm, machen wir irgendwann.
Weißt du noch bei Vampire of Sacramento, wo der Richard immer mit der Trommel neben der WG getrommelt hat, um möglichst schnell in diese Band aufgenommen zu werden? Das hört sich so ein bisschen so an.
Genau. Und Terry Melcher hat halt dann gelogen. Und für Charlie Manson ist das eine Riesenenttäuschung.
Aber krass, ne? Stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn der dann doch irgendwie halt seinen Plattenvertrag bekommen hätte.
Ja, ich glaube halt nicht, dass er weniger Psycho, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die sahen schon echt alle ein bisschen verrückt, finde ich, in dieser Manson-Family. Und für Charles Manson werden alle Menschen in Hollywood zu Lügnern. Und obwohl Terry umzieht, steht das Haus, in dem er gewohnt hat, immer noch für die Zurückweisung. Damit stirbt dann Mansons Traum von Hollywood und er vergisst nie wieder, dass Hollywood ihn abgelehnt hat. Die ziehen dann, also die ganze Manson-Familie zieht dann auf die Span Ranch. Die Span Ranch ist ein ehemaliger Drehort für Western-Filme und wird zum perfekten neuen Zuhause für Manson und seine Anhänger. Sie helfen dort, die Pferde zu versorgen, fischen unter anderem auch Lebensmittel aus den Mülleimern der Supermärkte und überleben damit halt ganz gut. Der 80 Jahre alte Mann, welcher auf der Ranch lebt, ist fast blind und freut sich über die Unterstützung auf dem Hof. Vor allem freut er sich auch noch über was anderes, nämlich Manson lässt seine Mädchen immer wieder mit ihm schlafen. Jetzt müssen wir bedenken, die Mädchen sind so 16 bis 20 Jahre alt, der Typ ist 80 Jahre alt.
Fast blind.
Ja, und jetzt kommen wir auch zu dem Spitznamen von Lynette Fromm, die hieß ja Squeaky. Und sie hieß Squeaky, weil sie anscheinend so quietschend schrie, wenn dieser 80-jährige Mann sie befriedigt hat.
Also ihr Orgasmus oder ihre Schreie, weil sie es ganz schrecklich fand?
Nee, ihr Orgasmus.
Oh.
Ist auch ein bisschen eklig, dass er sie dann squeaky.
Aber hey, schlaf mit wem ihr wollt.
Ja.
Und wenn es ein 80-jähriger blinder Mann ist,
ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber er hat sie, glaube ich, auch, also jetzt nicht so, also er musste sie, glaube ich, per Hand befriedigen, weil der ist halt 80 Jahre alt und ich glaube, mehr hat er nicht mehr zustande gekriegt. Aber anscheinend hatte er darin genug Übung und war gar nicht mal so schlecht.
Oh mein Gott.
Ja.
Mhm. Können wir bitte den Podcast jetzt beenden?
Ja. Manson möchte gerne neue Mitglieder anwerben und für Nachwuchs sorgen. Diana Lake, das war auch eine, sozusagen ein Mitglied von der Familie von Charles Manson. Und die hat gesagt, also nicht von seiner richtigen Familie, aber der, von der Manson-Familie.
Ich glaube, das haben wir jetzt verstanden.
Ja, die hat gesagt, wir waren alle aufeinander angewiesen, aber vor allem von Charlie und seinen Anweisungen. Erst im Rückblick wird klar, dass damals die perfekten Bedingungen herrschten, um seine Ideologie durchzusetzen. Es gab, wie gesagt, viele Drogen, jeder hatte mit jedem Sex. Und Paul Watkins hat dann auch gesagt, Charlie sagte, das Leben sei ein einziger gigantischer Fuck. Sex war alles für ihn. Ja, anscheinend.
Cheers on that.
Cheers on that, I say. Ja, er hat auch nochmal gesagt, alle Mädchen haben immer versucht, Charlie ins Bett zu kriegen. Die Männer mussten ihre Ängste überwinden und es mit anderen Männern treiben und die Frauen mussten es mit anderen Frauen treiben. Jede Kombinationsmöglichkeit wurde ausprobiert.
Oh, Junge.
Ja.
Rockstar, Berliner Hipster oder einfach Pornodarsteller.
Ja.
Es gibt alternative Wege für ihn.
Ja, er hätte alles sein können.
Ja.
Also Leute, tatsächlich haben Leo und ich gerade gemerkt, dass wir schon mega lange wieder reden. Und wir haben jetzt beschlossen, damit wir euch nicht so überrennen, dass wir hier einen kleinen Cut machen und dass ihr in 2 Tagen nochmal eine nächste Folge von euch
oder
kriegt.
Morgen, wenn wir es hinkriegen.
Ja, damit alles gut dosiert ist und ihr jeden Tag im Corona-Office ein bisschen was zu tun habt.
Ein bisschen fest und flauschig, die jetzt ab heute, ist es heute schon?
Ja.
Die ab heute täglich senden, wollen wir es auch ein bisschen...
Nee, Leute, also so krass
nicht täglich. Nicht täglich. Stell mal vor, wir machen jeden Tag einen True Crime Podcast. Ich glaube, da werden alle ein bisschen psycho, wenn sie wieder zur Arbeit fahren dürfen.
So, kein Bock mehr.
Alle werden so, Corona, Quarantäne und auch noch True Crime. Ich bin fertig mit der
Too
Welt.
Much. Ja, also tatsächlich, man muss sagen, Charles Manson ist halt echt so ein großer Fall geworden und es gibt so viel zu diskutieren. Ich finde diesen...
Ich habe auch noch so viel zu sagen.
Ja, also wir müssen sagen, wir haben schon mal im Privaten darüber gesprochen. Also da haben wir gesagt, dass es so verrückt ist, dass so ein Mensch so viele Leute faszinieren konnte. Und da ist uns aber beiden jemand eingefallen, den wir kennen, von dem wir uns auch vorstellen könnten, dass der so eine Sekte haben könnte. Also ich habe damals von einem alten Schulkameraden von mir erzählt.
Mhm.
Der ist jetzt auch nicht irgendwie, der sieht schon gut aus, aber ist jetzt nicht irgendwie das Hollister Topmodel. Und der kommt in den Raum rein und alle Mädels verfallen dem. Der hat noch nie, also egal welcher Freundin ich ihnen vorstelle, ob die eine sogenannte Perlenpaula ist, also eher so ein bisschen schickimicki, oder ob die total alternativ ist, jedes Mädel findet diesen Typen umwerfend. Und er war auch meine erste große Liebe, also ich bin ihm auch mal verfallen. Mein erster Kuss übrigens, by the way.
Perlenlin.
Nee, der ist mittlerweile sehr alternativ, lebt auch in so einem Haus mit 10 Leuten, die auch ein bisschen sektenähnlich unterwegs sind, auch Sex mit allen möglichen Leuten und ganz viel Drogen. Aber
also hat sich das auch ein bisschen prophezeit, was du mir erzählt hast, was du vermutet hattest damals schon?
Dass ich damals schon vermutet hatte,
ja, oder dass der halt das Potenzial dafür hat und jetzt ja. Lebt der wirklich in sowas.
Ja, und also vieles, was ich von, der wird nie jemanden umbringen, das kann ich jetzt nicht sagen, aber...
Grüße gehen raus!
Nee, aber also ich finde, es gibt schon manchmal so Menschen, die halt einfach es schaffen, zu faszinieren.
Mhm. Ich hatte, als ich in Spanien lebte, war ich in so einer sehr großen WG, also beziehungsweise ich habe jemanden getroffen, also einen Spanier getroffen, der auch bei seinen Eltern ausziehen wollte. Und wir haben dann zu zweit uns eine Wohnung geholt, übrigens im gleichen Haus, wie Enrique Iglesias Großmutter wohnte, sehr abgefahren, haben uns so eine große Wohnung geholt und Leute reingeholt und er hat sich irgendwann wirklich gefühlt wie der Sektenanführer von uns. Also es war super beeindruckend auch zu sehen, weil er sehr intelligent ist, aber noch charmanter, als ich jeder Mensch, den ich jemals getroffen habe. Also super manipulativ auch zum Teil. Und irgendwie hat er auch eine Organisation bei der Uni gegründet, wo dann irgendwie 100 Erasmus-Studenten ihm eigentlich gefolgt sind in dem Park, weil er irgendwelche Partys veranstaltet hat. Und mittlerweile, also er ist auch ein guter Freund von mir eigentlich, Aber ich habe ihm immer gesagt, das geht nicht klar, was du machst. Du kannst, also es ist halt eine Gabe und du musst es nutzen. Keine Ahnung, werd Politiker.
Ja.
Nutzt es irgendwie. Aber eigentlich hat er Jura studiert, ist irgendwann dann aus der Uni raus, macht das jetzt nicht mehr. Und hat nämlich jetzt eine Kommune gegründet im Norden von Spanien, wo er sich mit so ein paar anderen Hippies so ein Haus aufbaut und da zum Teil auch Kinder leben. Also ohne jegliche Schulausbildung, einfach in dieser Gruppe an nach Leuten. Und er meinte dann letztens auch zu mir, ich habe ihn nochmal in Madrid getroffen, dass er auch sich gefragt hätte, ob er der Sektenführer werden soll von ihm. Ja, er hat so eine Umfrage gestartet. Und dann hätten sie erstmals auch keine konkrete Antwort gegeben. Und solange sie das nicht tun, macht er es auch nicht. Und dann, der hat auch irgendwann angefangen halt, also er hat dann auch ein bisschen zu viel gekifft. Das weiß er, was er jetzt Gott sei Dank nicht mehr macht, aber er hat auch irgendwann angefangen, sich halt so ein Laken umzuwickeln, also wirklich wie so ein Jesus halt, seine Haare länger wachsen zu lassen und halt barfuß rumzulaufen. Und er kommt übrigens auch aus so einer Familie, das finde ich auch immer sehr interessant, weil gerade so Kultleader und Sektenführer kommen ja oft aus Familien, wo, so ein bisschen wie Jim Jones auch, wo die Mutter sowas gepredigt hat von wegen, du bist was Besonderes, du bist ein toller Mensch.
Manson hat das nicht gemacht.
Mansons Mutter hat ihn gegen eine Maß Bier getauscht.
Aber man kann sagen, glaube ich, dass solche Menschen auch sich einfach sehr nach Aufmerksamkeit sehen.
Ja, mega. Und er kommt zum Beispiel auch aus der Familie mit 8 Leuten, also mit 8 Geschwistern, die alle super religiös sind, also jeden Tag beten und hat sich irgendwie alles so zusammengefügt. Das ist echt gruselig, wenn man dann jemanden kennt, wo ich zu 100% mit denke, dass er da Bock drauf hätte, weil es auch schon gesagt hat.
Das ist schon echt krass. Wie gesagt, Manson ist auch eine super faszinierende oder auch schockierende Persönlichkeit. Und ich finde halt, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie können sich Leute sowas so jemanden anschließen, aber es macht schon Sinn von seiner Aura und irgendwie von dem, was er den Menschen gegeben hat, und wir hoffen, dass ihr das jetzt ein bisschen besser auch verstehen könnt. Dazu
ein Tipp.
Ja, noch was, also nächstes Mal erzählen wir euch oder morgen erzählen wir euch dann genau, was er sonst noch so gemacht hat und wie halt auch diese Sekte zugrunde gegangen ist am Ende.
Und was John Douglas über ihn denkt.
Ich
hab ein paar Sachen aufgeschrieben.
Ja.
Ein Tipp, und zwar, um einfach mal zu verstehen, wie seine Aura so ist und seine eher merkwürdigen Vibes, die von ihm ausgehen, kann ja jeder mal sich das YouTube-Video angucken. Charles Mansons Epic Answer, in Klammern Full Answer. Das so ist der Titel dieses Videos auf YouTube. Und das ist sehr gruselig. Also er ist wirklich, guckt es euch mal an und schreibt mal, was ihr darüber denkt, ob so jemand ein guter Rockstar gewesen wäre oder ein guter Pornodarsteller.
Jemine. In dem Sinne, Leute, lasst euch nicht die Decke auf den Kopf fallen. Lieben Dank an alle Leute nochmal, die gerade arbeiten. Also uns schreiben auch voll viele Leute, dass sie halt arbeiten, weil sie im Supermarkt arbeiten, in der Pflege.
Leute,
ihr seid Helden.
Voll.
Ja, muss man ganz kurz
sagen.
Wir
haben echt den Luxus, dass wir nicht nur von unseren anderen Jobs aus im Homeoffice arbeiten können, sondern auch den Podcast halt nicht in der Öffentlichkeit machen müssen.
Homeoffice fällt einem halt auch irgendwann auf den Kopf.
Ja, aber es trotzdem. Weil wir haben noch keine Ausgangssperre. Ja. Deswegen geht's, also wir können klagen halt echt auf hohem Niveau. Andere müssen irgendwie ins Seniorenheim und das ist ja
halt
echt.
Halt, vor allem, es kommt halt auf diese Leute gerade so krass an und auch irgendwie Ärzte und so, die jetzt Überstunden schieben. Eine Freundin von mir ist Medizinstudentin, die hat jetzt schon gesagt, die werden jetzt auch irgendwie eingezogen teilweise in die Krankenhäuser, weil die so überlastet werden und dass sie zumindest so wie eine Krankenschwester dann helfen oder in dem Sinne, ja nicht, also Krankenschwester sind auch Helden, Leute, sorry, aber so, dass die halt zumindest schon so die Basics, die sie gelernt haben, dann auch machen können und wir können sagen, ihr seid mega, wir freuen uns, wenn ihr uns auf dem Weg zur Arbeit hört und Leute, haltet zusammen, ja, kauft Leos Oma, wie gesagt, nicht das Klopapier weg.
Ich habe nur noch das letzte, also immerhin habe ich Klopapier bekommen, aber es ist wirklich so ein 5-fach parfümiertes pinkes mit pinken Vögeln drauf.
Hör mal auf zu jammern, ich habe echt ein Problem. Ich habe noch 2 Rollen Klopapier, ich habe keins mehr gekriegt.
Du kannst eine von mir abhaben.
Yes.
So sehr liebe ich dich, ich gebe dir eine Rolle Klopapier.
Yes, geil. Bis morgen.
Und eine Küchenrolle.
Adios.
Tschüssi.